Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Freiburger Historiker Jörn Leonhard, der hat vor 5 Jahren das große Buch vorgelegt, Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt von 1918 bis 1923. Aus aller Welt kamen im Frühjahr 1919 Diplomaten, Staatsmänner nach Paris, um den größten Krieg, den Grande Guerre, den die Welt bis dahin gesehen hatte, zu beenden, eine neue Friedensordnung zu errichten. Doch die Aufgabe musste die Akteure überfordern. Gerade hat Jörn Leonhard, der für seine Forschungen und Publikationen gerade den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft zugesprochen bekommen hat, ein neues Buch veröffentlicht über Kriege und wie man sie beendet. 10 Thesen, so heißt es. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Der Beginn eines Krieges lässt sich ja meist viel leichter bestimmen als sein Ende. Man kommt bekanntlich schneller rein als raus. Der 30-jährige Krieg zog über 10 Jahre Friedensverhandlungen nach sich, nahm nicht nur territoriale, konfessionelle Einflüsse, sondern gründete auch einen Erinnerungsraum. Und dazu waren Vergessen und Vergebung nötig?
Ja, aber da sprechen Sie eben ein extrem schwieriges Thema an. Die neuzeitlichen Friedensverträge kennen eben noch seit 1648 diese Doppelung von Amnesie und Amnestie, also das wohltätige Vergessen. Aber ich habe in dem Buch argumentiert, dass wir uns das heute in der Form nicht mehr vorstellen können, weil unsere Vorstellung von Frieden eben sehr viel mehr ist als die Abwesenheit kriegerischer Gewalt. Wir verbinden damit Vorstellungen von Gerechtigkeit, von Sicherheit. Denken Sie an das ganze Thema Verfolgung von Kriegsverbrechen, Aufarbeitung von Traumata. Und was ich in dem Buch versucht habe zu zeigen, ist, dass damit natürlich auch die Erwartungen an den Frieden enorm steigen und wir werden nicht in die Welt des 17. oder 18. Jahrhunderts zurückkehren. Wir leben heute mit diesen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Sicherheit, aber das sind dann eben auch die sehr, sehr dicken Bretter, die Politik, Gesellschaft zu bohren hat und dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein.
Waffenruhe und Feuerpause, Jörn Leonhard, Waffenstillstand, Vorfrieden, Friedenskonferenzen, Friedensverträge, vielleicht auch noch Wahrheitskommissionen. Das wäre so eine mechanische Schrittfolge zum Frieden hin, aber ein erster Schritt in den Frieden kann ja auch als Schwäche ausgelegt werden, lerne ich aus Ihrem Buch aus, und könnte paradoxerweise zu einer Fortsetzung des Krieges führen.
Ja, genau. Das ist die schwierigste Frage vielleicht überhaupt. Wann ist in einem Konflikt so etwas wie ein reifer, in dicken Anführungszeichen, ein reifer Moment erreicht? Wann glauben beide Seiten, dass sie von einem Waffenstillstand, vielleicht irgendwann einem Frieden, jedenfalls einer politischen Lösung, mehr erwarten können als von der Fortsetzung kriegerischer Gewalt? Und wenn dieser Moment nicht erreicht ist, wenn also eine Seite aus Erschöpfung oder unter internationalem Druck Konzessionen anbietet, dann kann genau das, und das wissen wir aus der Geschichte, dazu führen, dass die Gegenseite argumentiert, ja wunderbar, wir sind im Grunde genommen da, wo wir den Gegner haben wollten, er muss jetzt Konzessionen signalisieren und das hat immer wieder historisch zu mehr Kriegsgewalt von einer Seite gegen die andere geführt, weil man dann erkennt, der Sieg, den man sich vorgestellt hat, ist eben möglich. Einseitige Konzessionen können eben zu einem faulen Frieden führen, der dann im Grunde genommen nur eine taktische Ruhepause bedeutet, bevor der Krieg wieder fortgesetzt wird.
Sie sind Spezialist, nicht nur, aber besonders auch für den Ersten Weltkrieg und das, was Sie selber auch die langen Schatten nennen von Friedensschlüssen. Worauf will ich hinaus? Es liegt nahe. Wir sprechen nicht nur im Jahr des 175-jährigen Gedenkens an die Frankfurter Paulskirche in erster Nationalversammlung, sondern auch vor 100 Jahren an die Ruhrbesetzung. Das ist sowas 1923 wie langer Schatten des Ersten Weltkrieges, Reparationsforderungen, blutiger Karsamstag. Sowas wie die Identitätsstiftung des Ruhrgebiets, aber auch sowas wie die Mobilisierung gewaltbereiter Massenorganisationen, Inflation, Hungerkrawalle und so weiter. Schatten von Kriegsenden, die reichen noch ziemlich weit über das eigentliche Ende hinaus.
Das tun sie und das ist deshalb wichtig, weil wir mit Frieden häufig einen Wunsch verbinden. Ja, die wichtigen Akteure, die am Tisch sitzen und ein Dokument unterschreiben. Man könnte sagen, dieser Moment ist ja scheinbar erreicht im Juni 1919 mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags. Und die Ruhrkrise zeigt eben, dass Frieden ein komplizierter und langfristiger Prozess ist. Der Krieg, so könnte man sagen, geht weit über 1918 und 1919 in den Köpfen der Menschen weiter. Und 1923 sieht es ja für einen Augenblick so aus, als wenn das eben nicht nur ein Krieg in den Köpfen ist, sondern dieser Krieg auch wieder neu eskalieren kann. Und dafür ist die Ruhrkrise vielleicht ein besonders gutes Beispiel. Mit anderen Worten, Frieden ist kein Moment, ist kein Statuswechsel von einem zum anderen Moment, sondern ein langfristiger Prozess. Und wenn wir über mentale Dispositionen sprechen, also über das kollektive Verhältnis etwa zwischen Deutschen und Franzosen, dann sprechen wir eben nicht über Monate und Jahre, vielleicht nicht mal über Jahrzehnte, sondern über Generationen. Und dann wird unser Blick auf die Frage, wann endet eigentlich die Epoche der Weltkriege, uns bis in die frühen 60er Jahre führen. Und diese Dimension, glaube ich, gehört mit zu dieser Frage, wie Kriege enden und wie Frieden entstehen kann.
Zum Peacemaking, also zum Herbeiführen von einer Friedensordnung, zählt auch das Peacekeeping. Ne? Also sich Gedanken darüber zu machen, was das für Effekte hat und wie man erneutes Aufflammen von Gewalt, Sie haben es gesagt, 23, es hat nur noch 10 Jahre bis zur Machtübernahme, nicht Machtergreifung, Machtübernahme der Nazis gedauert. Rathenau wurde 22 ermordet, die Weimarer Republik erschüttert und so weiter. Also Peacemaking geht nicht ohne Peacekeeping.
Als der Versailler Vertrag unterzeichnet ist, schreibt Jan Smuts, einer der Väter des Völkerbundes, einen beeindruckenden Artikel in der New York Times, wo er ganz genau erklärt, jetzt, wo die Tinte gerade trocken ist, beginnt die Arbeit am Frieden. Und er macht damit klar, Frieden ist ein, man könnte sagen, ein Gestaltungsprojekt für Generationen. Und die eigentliche Aufgabe an dieser Friedensgestaltung beginnt erst in dem Augenblick, in dem ein Friedensvertrag unterzeichnet ist. Und wir wissen aus vielen historischen Beispielen, dass die Chance, dass ein Frieden hält, umso größer ist, je mehr auswärtige Mächte bereit sind, sich in einer Konfliktregion positiv zu engagieren. Denken Sie etwa an den Marshallplan nach 1945. Das hat entscheidend pazifizierend auf die europäischen Nachkriegsgesellschaften gewirkt. Und ich glaube, mit solchen Herausforderungen werden wir es auch in der Ukraine und im Nahen Osten zu tun haben. Wenn Sie langfristig so etwas wie Gerechtigkeit und Sicherheit herstellen wollen, dann müssen Sie Menschen auch eine Perspektive geben, damit sie aus diesem Modus des Krieges, der Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln herauskommen.
Kein Frieden ohne Kommunikation.
Kein Frieden ohne Kommunikation. Und damit ist gemeint, man muss auf die Zeichen und Gesten und Symbole achten. Wenn wir auf das Ende des Ersten Weltkriegs nochmal blicken, ich glaube, die meisten Deutschen haben nicht die 684 Seiten Text des Versailler Vertrags im Deutschen Reichsanzeiger gelesen, aber sie haben ganz stark diese enorme Symbolik verstanden, rezipiert und dann sind sie natürlich auch empfindlich gewesen im Blick auf diese Symbole. Also die Behandlung der deutschen Delegation in Paris, die Tatsache, dass mit dieser Delegation letztlich nicht kommuniziert wird, dass auf diese Delegation Steine geworfen werden, dass bei der Unterzeichnung des Versailler Vertrags schwer gesichtsverletzte Soldaten in der Nähe des Tisches platziert wurden. Und ich glaube, dieser Art der Performance, der Inszenierung des Friedens, aber eben auch der Art und Weise, wie man Frieden kommuniziert, der müssen sich Friedensmacher immer bewusst sein. Und das ist eine historische Lehre aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die ganz sicher auch für unsere Gegenwart gilt.
Ganz präzise auf die Gegenwart zugefragt, ohne dass man jetzt von zyklischen Wiederholungen sprechen kann. Ich glaube, Sie vermissen so etwas wie Kommunikation, noch präziser gefragt, in den gegenwärtigen Kriegen Vermittler.
Das eine ist, man muss die Kommunikationskanäle offen halten, so schwer das fällt. Und je mehr Kriegsverbrechen in einem Krieg begangen werden, umso schwieriger wird es, weil dann die Prokura der Akteure nicht mehr existiert. Also, wer wird mit Wladimir Putin verhandeln? Da wird es die Realisten geben, die sagen, das muss man jetzt tun. Es gibt eben keinen anderen und es könnte noch schlimmer kommen. Und es wird die anderen geben, die sagen, mit einem Kriegsverbrecher kann man nicht mehr verhandeln. Und das andere ist das, was Sie ansprechen, also nicht nur die Kommunikationskanäle offen halten, sondern der Einsatz von Vermittlern. Und da ist vielleicht der Unterschied zwischen diesen beiden Konflikten, diesen Kriegen, die wir im Augenblick haben, eklatant. Im Nahen Osten gibt es noch Vermittler. Das haben wir gesehen im Blick auf die Rolle der USA gegenüber Israel oder die Rolle Katars, vielleicht auch Saudi-Arabiens gegenüber den Palästinensern. In der Ukraine fällt es sehr viel schwerer, einen glaubwürdigen Vermittler zu erkennen. Das kann nicht China sein, es können nicht die USA sein. Vielleicht, aber noch nicht jetzt, irgendwann Brasilien, Indien, die Türkei, aber mit großen Fragezeichen.
Moderne Kriege, Herr Leonhard, sind Informationskriege, moderne Kriege sind asymmetrische Kriege. Da haben Partisanen eine viel größere Rolle als früher, da haben Söldnertruppen eine größere Rolle. Wir kennen das in der Wagner-Truppe, Terrorgruppen, nichtstaatliche Organisationen. Wir sehen es in der Hamas und ähnlichem. Kurz, das Kontingente und das Irreguläre ist ja etwas, was man nicht eingefangen bekommt.
Ja, Sie haben völlig recht, aber das ist für mich als Historiker auch eine Wiederholungsstruktur. Der 30-jährige Krieg dauert auch so lange, weil es private Gewaltunternehmer gibt, die eben nicht staatlich eingefangen werden. Denken Sie an die Karriere von Wallenstein, da könnte man viele andere nennen. Dann beginnt nach dem 30-jährigen Krieg dieser große Versuch der Verrechtlichung, der Kanalisierung des Krieges nach Regeln. Und das bricht, da haben Sie völlig recht, irgendwann im 20. Jahrhundert, ich würde sagen nach 1945, wieder ab. Immer weniger Kriege enden mit klassischen Friedensverträgen, bleiben eingefrorene Konflikte, die man jederzeit wieder anheizen kann.
Mit Wahrheitskommissionen, wenn es gut geht.
Völlig richtig. Und das andere, was Sie sagen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Kriege sind heute noch stärker, als sie es historisch gewesen sind, mit Medien, mit der Instrumentalisierbarkeit, der Instrumentalisierung, der Manipulation von Öffentlichkeit verbunden. Wir haben es natürlich nicht nur mit einem Drohnenkrieg und einem Stellungskrieg, sondern auch einem Krieg der Bilder und der Deutungsmacht zu tun. Das ist per se nichts Neues. Auch die Türkenkriege in der frühen Neuzeit sind Bilderkriege gewesen. Aber was wir heute haben, ist diese unglaubliche Verkürzung der, ich nenne das mal, der medialen Halbwertszeit. Jeder kann im Grunde genommen überall mit einer Internetverbindung eine Art von gleichzeitiger Zeuge all dessen sein, einschließlich der Opfererfahrung und allem, was dazugehört. Und das hat eine enorme Dynamik entwickelt, in deren Mittelpunkt wir vielleicht im Augenblick stehen. Und das produziert Kontingenz, ganz klar.
Das heißt, Weltöffentlichkeit wird solchermaßen vielleicht nicht zum Kriegskombattanten oder Beobachter, aber vielleicht auch zum Friedensbeobachter.
Beides. Wir wissen schon aus dem Vietnamkrieg, wie stark die Nordvietnamesen die Entwicklung der öffentlichen Meinung in den USA beobachten und das als eine Kriegsressource ansehen. Und wir erleben im Augenblick die Diskussion, wie resilient ist der Westen und wird in einem Jahr die Unterstützung des Westens für die Ukraine noch so sein, wie sie heute ist. Und das hat eben ganz viel mit Meinung zu tun, mit Meinungsbildung und natürlich auch mit Fragen der politischen Legitimität. Die Friedensmacher auf dem Wiener Kongress von 1815, das sind Monarchen, die in letzter Konsequenz wenig Rücksicht auf ihre Öffentlichkeiten nehmen müssen. Die Friedensmacher 1919 in Paris müssen mit den Friedensverträgen in ihre demokratischen Gesellschaften zurück und stellen sich fast zu einer Art Plebiszit. Das macht, glaube ich, klar, welche Veränderungen da historisch eingetreten sind.
In unserer Serie über Krieg und Frieden der Historiker und Leibniz-Preisträger Jörn Leonhard über Kriege und wie man sie beendet.